Das Beispiel des Ukraine-Krieges zeigt, wie künstliche Intelligenz die Schützengräben revolutioniert und sie dennoch nicht ersetzen kann. So die Beschreibung zu Ihrer Vorlesung an der Volkshochschule Zürich, Frau Wiedemar. Was genau verändert denn künstliche Intelligenz im Krieg?
Schlussendlich ist es das Tempo, das Volumen an Daten, das in den Entscheidungsprozess hineinfließt und welches dann schlussendlich auch die Autonomie erhöht von Systemen, von Waffensystemen, wie auch zum Beispiel Drohnen etc.
Sie hören mit Wisserin, den Podcast der Volkshochschule Zürich. Heute erzählt Sarah Wiedemar von sich und ihrer Forschung. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Security Studies der ETH Zürich. Mein Name ist Aurel Jörg, ich hoste diesen Podcast. Frau Wiedemar, Center for Security Studies, das klingt etwas abstrakt. Wie sieht Ihr konkreter Forscherinnenalltag aus? Was erforschen Sie genau?
Das Center for Security Studies ist ein Kompetenzzentrum und basiert quasi auf drei Pfeilern, die für uns wichtig sind für die Arbeit. Das ist die Forschung, die Lehre und die Politikberatung. Und jetzt in meinem Beispiel ganz konkret, ich arbeite an einem Bericht, also ich forsche zu künstlicher Intelligenz und wie sie im Krieg eingesetzt wird. Das heißt, mein Kerngeschäft quasi ist jetzt diese Forschung. Mein Arbeitsalltag besteht viel aus Lesen. Wir nennen das Desk Research. Wir arbeiten mit öffentlichen Quellen, wir lesen viel andere Artikel. Aber natürlich kommt hier auch der Austausch mit anderen Forscherinnen und Forschern zum Tragen, wie auch mit anderen relevanten Kontakten.
Was genau bedeutet das dann konkret in Ihrem Forschungsalltag?
Zum Beispiel untersuche ich eine Software von Palantir. Das ist eine US-amerikanische Firma, die ihre Software der Ukraine zur Verfügung stellt. Und ich schaue, was ist das genau, wie wird es benutzt und was sind die Implikationen. Und da ist zum Beispiel jetzt auch wichtig, dass ich ja nicht nur darüber lese, weil wenn Sie darüber Artikel lesen im Internet, dann kommen Sie nicht sehr weit. Also Sie merken dann sehr schnell, die Informationen, die sind sehr oberflächlich. Aber wenn es wirklich darum geht, zu wissen oder zu verstehen, wie diese Software und diese Systeme funktionieren, dann müssen Sie mit anderen Forscherinnen und Forschern Kontakt aufnehmen, wie auch versuchen, mit Mitarbeitern, zum Beispiel von Palantir selber, Kontakt aufzunehmen, um an mehr Informationen zu kommen.
Aber das bedeutet also nicht, wie vielleicht einige Zuhörerinnen das Gefühl haben, dass sie da mit der Drohne arbeiten oder etwas ganz konkret an der Drohne verändern oder so?
Nein, also wir haben keinen technischen Hintergrund, also die wenigsten bei uns und ich zum Beispiel auch nicht. Vielleicht auch noch zu den anderen Aspekten, die unser Alltag in der Forschung dominiert. Das ist eben, wie gesagt, zu Beginn die Lehre und auch die Politikberatung. Für uns ist natürlich auch wichtig der Kontakt mit Bern, also zum Beispiel mit relevanten Akteuren, das EDA, das VBS, dass wir auch verstehen, was ist relevant für Bern. Und ein weiterer, ich sage mal, wichtiger Auftrag, den wir haben, ist dieser sogenannte Lehrauftrag. Das heißt, wir unterrichten oder unterstützen auch internationale Organisationen, wie zum Beispiel das Internationale Rote Kreuz. Da haben wir regelmäßig Präsentationen zu jetzt in meinem Fall Cyberthemen. Und schlussendlich sind wir natürlich auch eine Anlaufstelle für die breite Öffentlichkeit. Das heißt, der Vortrag für die Volkshochschule Zürich oder auch dieser Podcast gehört eben genau zu diesen Aufgaben, dass wir unser Wissen weitergeben können.
Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit dem Thema Krieg und künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen?
Also ich glaube, so kann ich das nicht abschließend beantworten. Ich habe Geschichte studiert und slawische Sprach- und Literaturwissenschaft in meinem Bachelor und bin dann für meinen Master nach Genf gegangen und habe dort International Affairs studiert. Und da kam ich zum ersten Mal auch mit dem Thema Sicherheit, Sicherheitspolitik in Berührung. Danach habe ich für ein Jahr lang ein Hochschulpraktikum in Moskau absolviert. Und damals stand natürlich auch das Kriegsgeschehen im Vordergrund. Und jetzt am CSS habe ich die Möglichkeit, mich mit diesem Kriegsgeschehen vertieft zu befassen. mit einem ganz bestimmten Fokus auf KI. Dazu gehört natürlich nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern auch weitere Konfliktherde wie Gaza etc.
Und dabei haben Sie nie Mühe, sich emotional abzugrenzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, es ist ein sehr belastendes Thema, auch Krieg.
Das ist so. Und ja, wie Sie gesagt haben, man muss sich irgendwie emotional abgrenzen können. Und vielleicht hilft gerade eben deshalb, weil man so einen ganz konkreten Fokus hat, eben künstliche Intelligenz, den Fokus eben auf das zu legen und nicht auf alles, was darum herum geschieht.
Was ist denn künstliche Intelligenz genau?
Künstliche Intelligenz ist ein schwammiger Begriff. Also schlussendlich meint man damit, ist es die Fähigkeit einer Maschine, diese menschlichen Fähigkeiten oder eben diese Intelligenz imitieren zu können. Und damit meinen wir eigentlich, dass KI, also schlussendlich technische Systeme, dass diese Systeme die Umgebung wahrnehmen und das Geschehene oder das Gehörte verstehen und darauf reagieren können. Also zum Beispiel, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das heißt, einfach gesagt, der Computer bekommt Daten, zum Beispiel durch eine Kamera, und ein trainiertes Modell wertet diese Information aus und trifft dann eine Entscheidung.
Künstliche Intelligenz kann auf dem Schlachtfeld das Geschehen in Echtzeit erfassen und dann in einem limitierten Rahmen Entscheidungen treffen.
Genau. Also wichtig hier ist vielleicht, dass wir künstliche Intelligenz nicht als Gesamtes betrachten, sondern dass das eine Vielzahl von verschiedenen Modellen und Funktionen innerhalb eines Systems sind, die miteinander schlussendlich ja funktionieren. Also als Beispiel, zu Beginn habe ich diese Palantir-Software erwähnt. Das müssen Sie sich so vorstellen, das ist eine Software, da werden eine große Menge an Daten hineingespiesen aus verschiedensten Quellen, von Satellitenbildern, wie auch anderen, zum Beispiel nachrichtendienstlichen Quellen etc. Und das wird alles in dieses System hineingespiesen und je nachdem, was Sie dann brauchen, kommen verschiedene Algorithmen, verschiedene Modelle zum Spiel. Das heißt, wenn es darum geht, dass man eine Bewegung oder eine Truppenverschiebung prognostizieren kann, braucht es ein anderes Modell, als wenn Sie zum Beispiel einen Flugkörper berechnen müssen. Also wenn Sie zum Beispiel ein ganz konkretes Objekt haben, ein Ziel, dann geht es darum, dass Sie dieses eliminieren wollen. Und dafür brauchen Sie zum Beispiel Berechnungen, welche Munition ist jetzt am besten, um dieses Ziel zu erreichen.
Und die künstliche Intelligenz, wie Sie es eingangs gesagt haben, beschleunigt diesen Prozess massiv, oder?
Genau, ja.
Weil das ist so. Früher hat das jemand sozusagen errechnet und heute ist das eigentlich eine Maschine, die das macht.
Genau, also wir müssen uns das so vorstellen, von dieser Target-Identifizierung, also von dieser Zielidentifizierung bis zum effektiven Abschuss dieses Ziels, das ist ein langer Prozess und da sind verschiedene Truppen, Analysten im Spiel. Das heißt, mir hat jemand erzählt, dass man sich da früher das in alles in einem Ordner gesammelt hat und dieser Ordner hat man sich dann weitergegeben, um quasi die nächsten Schritte zu planen etc. Und heute wird das natürlich extrem beschleunigt, indem das alles auf einer Plattform gespeichert wird und verschiedene Stakeholder, also verschiedene Akteure, die eben in diesem Prozess beteiligt sind, haben zu dieser Plattform Zugriff. Wobei man natürlich bemerken muss, dass das ist ein extrem heikles schlussendlich Instrument. Also das ist nicht so, dass da jeder dazu Zugriff hat. Das ist stark segmentiert. Schlussendlich haben nur wenige auf diese Plattform Zugriff und man hat auch immer nur genau für das Zugriff, was man effektiv braucht.
Mit Zugriff meint jetzt ganz konkret Menschen, die da zugreifen.
Genau, und ich glaube, das ist hier auch zentral, weil wenn man von KI spricht und so vom Krieg, dann kommt sehr oft immer dieses Narrativ von Killerrobotern etc. Und das ist nach wie vor ein Thema. Aber ich glaube, was wir jetzt sehen im Ukraine-Krieg, ist eben, wie diese KI-Systeme eher versteckt in diesen Targeting-Prozess hineinspielen. Und schlussendlich ist es der Mensch, der immer noch, im Idealfall natürlich, immer noch
letztlich die Entscheidung trifft.
Genau, genau.
Das bringt mich aber zu einem wesentlichen Punkt. Sie haben es gesagt, Gewisse Entscheidungen trifft ja die künstliche Intelligenz, beispielsweise welche Munition verwendet werden soll. Was für juristische und ethische Konsequenzen hat das?
Natürlich massive, im Sinne von gerade die ethischen. Also da ist die Angst, dass der Mensch keine Kontrolle mehr hat, dass es schlussendlich die Maschine ist, die entscheidet über Leben oder Tod. Hier kommt auch aus dem humanitären Völkerrecht das Prinzip der Menschlichkeit ins Spiel. Ein Soldat zum Beispiel kann um sein Überleben betteln. Der gegnerische Soldat kann auf das reagieren, eine Maschine kann das nicht. Es kommen natürlich auch weitere Problematiken dazu, also zum Beispiel der sogenannte Automation Bias nennen wir das. Also wenn man zum Beispiel ein übermäßiges, zu großes Vertrauen in automatisierte Systeme hat für die Entscheidungsfindung, also dass man alles, was das System herausspuckt, dann auch als gegeben oder als hundertprozentig richtig annimmt. Es kommt der Data Bias hinzu, also zum Beispiel könnte bereits aufgrund von einseitigen Trainingsdaten könnte ein Modell zu unerwünschten Ergebnissen führen.
Verstehe ich Sie richtig, ein Teil der Entscheidungen übernimmt eine Maschine im Kriegsgeschehen?
Das ist so. Nun ist die Frage, was wird mit dieser Entscheidung gemacht? Also wird diese Entscheidung nochmals hinterfragt? Und es ist nicht so, dass das alles automatisch abläuft. Das ist immer, wir nennen das Human in the Loop, also der Mensch ist immer noch in der Schleife. Es ist nun aus meiner Perspektive oder aus meiner Position schwierig zu sagen, wo genau wird der Mensch, ist der Mensch in dieser Schlaufe noch relevant, wo nicht, weil wir, wie bereits gesagt, ich bin da nicht im Kriegsgeschehen drin.
Was bedeutet das konkret jetzt für die juristischen Konsequenzen im Kriegsgeschehen?
Nun, da ist jetzt natürlich die Frage der Verantwortung und diese ist nicht mehr so einfach zu beantworten. Ist es der Entwickler des Systems, welches je nachdem ein falsches Resultat geliefert hat? Ist es der Kommandant, der Soldat, der es ausgeführt hat? Schlussendlich ist es, wenn etwas schief geht, ist es auch ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Das humanitäre Völkerrecht gilt im Krieg, ob mit oder ohne KI. Und da kommen zum Beispiel diese Prinzipien zum Tragen, wie das Prinzip der Unterscheidung. Das heißt, es wird unterschieden zwischen Zivilisten und Kombatant, also oder zwischen Soldat. Und hier ist auch die Frage zum Beispiel über das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Also kann ein System eine Verhältnismäßigkeitsanalyse durchführen? Das kann der Mensch, das kann die Maschine, soweit ich weiß, nicht. Das heißt, es kommen ganz viele solche Fragen auf und über diese Fragen wird diskutiert, also über diese Regulierung wird seit 2013, also über 10 Jahre, wird in einer Regierungsexpertengruppe an der UNO darüber diskutiert.
Es gibt aber wohl noch keine abschließenden Ergebnisse aus dieser Diskussion.
Nein, und das wird es auch so schnell nicht geben.
Wir sehen einerseits eben diese Offenheit bei der Diplomatie und andererseits das rasante technische Fortschreiten. Was bedeutet das dann ganz konkret für das Schlachtfeld der Zukunft?
Das kann ich so natürlich nicht voraussagen. Interessant hier ist vielleicht ein Gedankenspiel. Wir können 3 Szenarien uns ausdenken. Vielleicht so ein erstes, eher unwahrscheinliches, so eine überdigitalisierte Zukunft. Das heißt, alles ist vernetzt. Wir haben Roboter und Drohnen, die Seite an Seite kämpfen. Das ist eher unwahrscheinlich in naher Zukunft. Dann haben wir aus meiner Sicht das wahrscheinlichste Szenario, eine schrittweise Digitalisierung, also eigentlich die Fortsetzung der jetzigen Entwicklungen. Man ist immer mehr vernetzt, aber doch immer noch in den Schützengräben. Das heißt, konventionelle Waffen und Soldaten und deren Quantität sind immer noch entscheidend. Das ist das, was wir jetzt in der Ukraine sehen. Oder aber vielleicht so als drittes, auch eher unwahrscheinliches Szenario ist so dass man eben wegkommt von dieser digitalen Vernetzung, dass diese Vernetzung eben als Risiko gesehen wird und man kehrt zu analog zurück. Aber ich denke, das ist eher wenig wahrscheinlich. Also eben, ich denke, KI kommt immer mehr und übernimmt immer mehr und immer kritischere Funktionen. Aber ich denke, diese Superroboter sind noch in weiter Ferne.
ganz sicher analog wird Ihr Abend an der Volkshochschule Zürich sein. Zum Ende, was dürfen hier die ZuhörerInnen von Ihrem Abend erwarten?
Also ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, also insofern wird es digital werden. Ich will auch nicht zu viel preisgeben. Es wird um KI-gesteuerte Software gehen, um Drohnen, welche ebenfalls KI-gesteuert sind, oder auch zum Beispiel unbemannte Bodenfahrzeuge als Beispiel.
Frau Wiedemann, vielen Dank für diese Ausführungen. Die Ringvorlesung «Die Macht der künstlichen Intelligenz» startet am 15. Januar. Wie immer finden Sie alle Informationen in den Shownotes.